Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit Carmen Francesca Banchu, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin. Ihre Wurzeln sind in Rumänien, wo sie gut die Hälfte ihres mittlerweile 67-jährigen Lebens verbracht hat. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Schriftstellerin, Frau Banchu, haben ja manchmal so gewisse Rituale, wenn sie schreiben. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der schwört darauf, dass er richtig gut und konzentriert nur mit Füllfederhalter schreiben kann. Wie ist das bei Ihnen?
Also diese Art von Ritual habe ich nicht. Ich hatte es also viele, viele Jahre früher. Aber da für mich Unabhängigkeit, Freiheit, nicht abhängig zu werden von irgendwas, ein wichtiges Thema ist, habe ich mir das abgewöhnt. Ich möchte so flexibel sein wie möglich und so frei innerlich, dass ich egal wo schreiben kann.
Und was haben Sie sich da abgewöhnen müssen?
Also ich hatte bestimmte Stifte oder besser gesagt einen wunderschönen türkisen Kugelschreiber. Eigentlich war das nicht mit ein Kugelschreiber, sondern ein, wie heißt das, Gel-Stifter, ja. Ich hatte da 3 davon und in jeder Tasche und auf dem Schreibtisch, neben meinem Bett und überall, da müssten die da sein. Und dann sind die verloren gegangen und dann habe ich gesagt, gut, dann ist Schluss damit.
Über das Schreiben wird uns Carmen Francesca Banchu in dieser Stunde einiges erzählen können und auch darüber, wie es ist, streng linientreue Parteifunktionäre als Eltern zu haben und warum Berlin ihr Paris geworden ist. Geboren und aufgewachsen ist unser heutiger Gast bei Deutschlandfunk im Kultur im Gespräch in einer rumänischen Kleinstadt im Banat, einer Dreiländerregion. Teile davon gehören heute zu Rumänien, zu Serbien, die anderen und zu Ungarn. Wie möchten Sie denn, Carmen Francesca Banchu, im Idealfall vorgestellt werden? Als deutsch-rumänische Schriftstellerin oder als rumänisch-deutsche Schriftstellerin?
Als deutsche und rumänische Schriftstellerin. Und wenn das nicht geht, dann eine transnationale Schriftstellerin.
Interessanterweise steht im Munzinger einfach nur rumänische Schriftstellerin. Das ist ein lexikalisches Nachschlagwerk über Biografien von öffentlich bekannten Personen. Und da steht einfach nur rumänische Schriftstellerin. Müssen Sie mal ändern lassen, wenn Sie
ja,
das nicht so sehen.
Ich habe zum Beispiel mal eine Kolumne, also da schreibe öfter für eine Kolumne bei Deutsche Welle. Und da habe ich das thematisiert, weil ich immer wieder als rumänische Schriftstellerin vorgestellt werde. Und finde das gar nicht mehr richtig. Also als ich gekommen bin, ja, war ich eine rumänische Schriftstellerin. Aber inzwischen lebe ich hier über 30 Jahre. Ich schreibe schon seit ja mindestens 96 auf Deutsch. Meine Themen haben sich erweitert von Rumänien nach Deutschland und auch weiter noch. Und ich glaube, dass das nicht mehr passt. Ich kann doch gar keine rumänische Schriftstellerin sein, wenn ich hier lebe, deutsche Bürgerin bin und auf Deutsch schreibe.
Und Staatsbürgerschaft ist welche?
Deutsche und rumänisch.
Ah, beide.
Ja, ich habe meine rumänische behalten dürfen, weil ich meine Staatsbürgerschaft ziemlich spät bekommen habe, im Vergleich zu meinen Kindern, die sie sehr früh bekommen haben.
Ihr literarisches Werk und auch ihr Leben kann man eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht ihre biografischen Grundlagen kennt. Also vor allen Dingen, und das spürt man, dieses sehr schwierige, auch intensive Verhältnis zu ihrem Vater, das durchzieht all ihre Bücher. Was muss man über diesen Mann wissen, um sie und ihr Werk verstehen zu können?
Also es geht für mich gar nicht so in den Büchern. Natürlich geht es auch um den biologischen Vater, aber es geht auch über diesen Übervater sozusagen, der ein Exponent der politischen Autorität in Rumänien war, der sich berufen fühlte, die neue Ära sozusagen.
Den neuen sozialistischen Menschen.
Genau, und den neuen sozialistischen Menschen, den neuen Menschen der neuen Ära mitzugestalten, aber auch die Gesellschaft, also nicht nur die in der eigenen Familie, sondern er fühlte sich berufen, in allem, was er tat, beizutragen. Er fühlte sich verantwortlich und das hatte er bis zuletzt, bis zu seinem Tod, obwohl er erst 2011 gestorben ist und die Partei es gar nicht mehr gab. Aber er ist sich treu geblieben. Und ich muss sagen, auch wenn ich sehr früh rebelliert habe und sehr früh und wir uns politisch und nicht nur politisch getrennt haben, habe ich respektiert, dass er nicht opportunistisch war, sondern jemand, der wirklich sich dieser Sache gewidmet und auch seine Zukunft geopfert hat. Und nach dem Fall der Mauer und der Revolution und Rumänien und nach den Veränderungen, er ist nicht starr in dem Sinne geblieben, weil er nicht anders konnte, sondern er hatte immer Argumente, warum er das tut. Und ich habe das respektiert, auch wenn ich auf keinen Fall mit ihm einverstanden war.
Aber es scheint so, als ob dieser Respekt dann später gekommen ist. Denn Sie müssen unter dieser Person, die Sie ja jetzt fast ein bisschen positiv beschreiben, gelitten haben. Anders kann man sich nicht vorstellen, absolut, dass dieser Vater in allem Ihren Schreiben über sehr lange Zeit, über Jahrzehnte immer wieder eine ganz zentrale Rolle spielt.
Ja, sicher. Wir haben uns auch nie versöhnt. Aus meiner Sicht, ich habe mich versöhnt, so viel es geht. Aber er hat es abgelehnt. Und wahrscheinlich kann man dann nicht so einfach loslassen von jemandem, der gar nicht mehr da ist und der einem nie akzeptieren wollte mit dem, was man war oder gedacht hat oder so, sondern gesagt hat, ihr habt es falsch gemacht, ihr habt unser Land kaputt gemacht, wir haben aufgebaut und ihr habt es in ein paar Tagen sozusagen niedergemacht.
Na gut, aber er hätte sich ja zumindest mit dem Gedanken versöhnen können, dass sie eine nicht völlig erfolglose Schriftstellerin geworden sind, zumal er selber gedichtet hat.
Ja.
Aber selbst das konnte er über den Frust, dass sie keine überzeugte Sozialistin geworden sind, nicht.
Und dass ich auch noch weggegangen bin, natürlich. Das war völliger Verrat für ihn. Also ihr habt alles kaputt gemacht und dann seid ihr noch abgehauen.
Sie schreiben an irgendeiner Stelle einen, finde ich, sehr eindrücklichen Satz. Ich war eine Waise mit zwei Eltern.
Ja, ja. Das war mein Gefühl als Kind. Natürlich als Erwachsene reflektiert man, versteht man anders die Dinge. Aber dieses Gefühl ist nie weggegangen. Obwohl ich weiß, dass ich geliebt wurde. Aber das ist vom Kopf her, ja, aber nicht vom Gefühl her.
Die Eltern waren da und sie waren nicht da. Oder wo kam dieses Gefühl her?
Erstens waren sie so gut wie nie da, weil sie immer gearbeitet haben und unterwegs waren, teilweise auch gar nicht im Ort. Und ich hatte eine Liste mit Rezepte, wenn das Essen im Kühlschrank nicht mehr reicht. Ich hatte immer einen Schlüssel am Hals, ja, Schlüsselkind. Und ich musste zurechtkommen mit dem, was da war. Und man erwartete von mir, dass ich also nicht meine Zeit vergeude mit Spiele und sowas oder Zeit verliere, sondern immer etwas Nützliches tue, lerne, um dieser Gesellschaft einen wichtigen Beitrag zu leisten und ein zuverlässlicher Mensch zu sein. Nicht Mensch, sondern Kommunist natürlich.
Spielen war nahezu frivol,
genau,
bekam
genau
man den Eindruck. Ja. Ihre Mutter hat irgendwann ihre Puppen verbrannt und da war sie nicht etwa 25, sondern noch ein kleines Mädel.
Kurz vor der Schule, ja. Das war so ein Zeichen, jetzt gehst du zur Schule und jetzt ist Schluss mit das, was sowieso nicht sehr viel Spielerei war, ja. Ich hatte dauernd irgendeinen Unterricht nach der Schule. Das war aus vielen Gründen. Einmal, weil meine Mutter aus einer Familie kam, wo man gewöhnt war, Kinder zu erziehen und ihnen Einblick in Kultur und Sprachen und so weiter zu geben, ein Instrument oder zwei. Auch weil ich so viel alleine war und man wollte nicht, dass ich auf dumme Gedanken oder Zeit verplempere, dann musste ich halt immer irgendwo zu einem Unterricht gehen.
Aber es war trotzdem ja eine privilegierte Kindheit, also mit vielen, vielen Büchern. Es gab eine große Bibliothek, es gab diesen Musikunterricht, es gab die Sprachen.
Ja, von außen gesehen, ja. Also meine Eltern haben jetzt nichts Besonderes gemacht, außer gearbeitet. Sie hatten keine Freunde außerhalb, sie hatten keine Einladungen, man hat keine Feste gefeiert. Die Feste, die gefeiert wurden, waren die Feste der Partei, also 30. Dezember, Tag der Republik oder 1. Mai oder 23. August, was ja Nationalfeiertag war und wo man hin musste, weil sonst wäre man kein guter Kommunist gewesen. Ja. Und da gingen meine Eltern hin. Ansonsten kann ich mich kaum an irgendwas erinnern, wo meine Eltern hingegangen wären. Ja.
Sie sind mit 10 dann in eine Internatsschule gekommen, habe ich nachlesen können. Eine deutsche?
Am Anfang war es ein rumänisches Internat in Timișoara. Und später in Arad war ich im deutschen Internat.
Und das war eine für Sie fast willkommene Distanz, die da geschaffen wurde? Denn Sie sind dann kaum noch nach Hause gekommen. Oder war das schon auch Verlust der Familie?
Nur in den Ferien. In den Ferien. Es gab die große Ferien im Sommer, 3 Monate und ansonsten sehr kurze Ferien. Und ich war immer erleichtert, wenn ich dann wieder dahin ging. Weil zu Hause war, entweder war ich alleine oder war ich, reglementiert, permanent.
Aber glücklicherweise gab es in Ihrem Leben Oma, Mutters Mutter nämlich, die war ganz anders.
Die durfte ich einmal im Jahr vielleicht sehen. Aber das war essentiell für mich. Und das habe ich erst später begriffen, wie wichtig das war für mich. Also als Seelennahrung, als emotionale Nahrung. Ich habe mich gefreut, ein Jahr lang sozusagen sie wiederzusehen.
Was war so anders an der Großmutter? Was war das Besondere, das sie ihnen geben konnte?
Also als ich klein war, natürlich die Nähe, die körperliche Nähe, das Umarmen. Meine Mutter hat mich nie umarmt, sondern wenn, dann habe ich eine auf dem Hintern gekriegt, auch liebevoll. Es gab halt diese Zärtlichkeit, gab es nicht. Es gab kein zärtliches Wort. Es gab nur Aufgaben. Und die Meinung meiner Eltern war, ich bin ein Einzelkind, das darf man nicht verwöhnen. Und erst recht nicht, wenn man in so einer Familie lebt, wo alle Pflichten haben. Sie haben ihr Leben auch als Pflicht empfunden, also als Pflicht und Opfer. Und das war ein Leitmotiv. Man opfert sich für die Generation von morgen, man opfert sich für das Land und so weiter. Ja.
Wir müssen noch mal kurz zur Oma zurück. Die war zum einen Carmen Francesca Banchu Klassenfeind aus der Sicht ihrer Eltern.
Genau.
Sie hatte irgendwie mal in früheren Zeiten eine kleine Fabrik gehabt. Genau. Aber sie war auch in gewisser Weise frivol. Sie liebte Kino und Kaffee. Und sie war religiös.
Ihr Vergnügen war, Kaffee zu trinken und Romane zu lesen. Und sie hatte ja gar kein Geld, denn sie hatte ihre kleine Fabrik verschenken müssen, damit sie der Deportation entkommt. Und das ist ihr auch nur gelungen, weil sie alleinerziehend war mit 2 Töchtern. Sie hatte sich scheiden lassen von ihrem Mann. Das war ja für meine Mutter ein großes Drama. Nicht, weil sie unbedingt den Vater geliebt hat, sondern weil sie das immer noch als ein Stigma erlebt hat. Und dann war sie auch aus dieser alten Gesellschaft sozusagen, aus dieser alten Welt und sie wollte die gar nicht loslassen. Also meine Großmutter hatte auch abgelehnt, irgendwas von dieser Gesellschaft anzunehmen. Und zum Beispiel, obwohl sie keine Rente hatte und meine Tante ihr eine kleine Wohnung ermöglicht hat, da bei ihr zu wohnen und meine Mutter sich um ihre Finanzen und so kümmerte, meine Mutter kaufte ihr Klamotten und Schuhe oder was auch immer und meine Großmutter verkaufte sie auf dem Flohmarkt und kaufte sich von dort 2. Handsachen. Und meine Mutter war empört und sagte, das kann nicht sein, dass du so rumlaufst in diese alten Sachen. Aber meine Großmutter war, in diesen alten Sachen war sie ihre Schönheit, auch als alte Frau, und ihre angeborene Eleganz strahlte trotzdem durch.
Und das Alte, wie Sie sagten, Rumänien, kam wahrscheinlich auch an diesem Bezug zur Kirche?
Sie waren also vielleicht...
Es war nicht verboten in Rumänien.
Nein, es war nicht verboten. Es war nicht erwünscht und erst recht nicht in Familien, wo etwas mit Erziehung oder mit dem Aufbau der neuen Gesellschaft zu tun hatte. Ja, sie war auf eine Weise gläubig, Ich glaube, so wie man an die Sonne glaubt oder sowas. Also sie war jetzt nicht jemand, der dauernd gebetet hat oder mich zum Beten angeregt hat oder so. Sie ist mit mir in die Kirche gegangen. Ich glaube, das war auch eine Schönheit und Musik. Es gab ja nichts anderes in ihrem Leben mehr als diese Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, was meine Mutter unglaublich frivol fand, ja, dass man ins Café geht. Meine Mutter ist noch nie ins Café gegangen. Das macht eine Kommunistin nicht. Sondern sie arbeitet die ganze Zeit und bereitet irgendwas vor. Und wenn nicht, dann studiert sie und macht immer irgendwas Nützliches.
Und Sie sind dann, Frau Panchu, in Ihrer ersten Leben sozusagen Kirchenmalerin geworden.
Genau.
Ausgerechnet Kirchenmalerin?
Ja, natürlich.
Das ist auch eine Form der Rebellion schon, oder?
Absolut, absolut, ja. Also ich wollte Malerin, ich wollte Kunst studieren, aber natürlich Kirchenmalerei war das Affront für alles, was man mir angetan hat. Ja, man wollte, dass ich mich füge und ich habe mich nie so gefügt. Ich war lange meiner Überzeugung Kommunistin, weil ich glaubte an diese Gesellschaft, war stolz, was meine Eltern so machten, bis ich so die erste Konfrontation war mit 16, als ich von der Securitate eine Aufgabe bekommen sollte. Ja.
Was für eine Aufgabe?
Ich war in diesem deutschen Internat und ich sprach einigermaßen Deutsch. Also mein Deutsch war rudimentär und so, aber genug, um einigermaßen mit den anderen zu sprechen. Unsere Schule hatte kein Internat, deswegen war ich im deutschen Internat. Und da schrieb jemand eine anonyme Beschwerde, die sich auf die Schulleitung bezog. Und man wollte von mir, dass ich praktisch bespitzele und herausbekomme, wer die gemacht hat. Und wahrscheinlich auch weiter in dem Sinne arbeite. Ich habe erst nur ein Gefühl gehabt, das kann ich nicht. Also meine Eltern, was auch immer sie vom Kommunismus gehalten haben, sie haben mich erzogen, wahrhaftig zu sein, ehrlich und so weiter. Und das passte einfach nicht. Und das konnte ich nicht machen. Und dann wir hatten die Meditationsräume, das hieß so bei uns, also wo man gelernt hat nach der Schule, wo man seine Hausaufgaben gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, kommt, ich muss euch was sagen, meinen Klassenkameraden. Und dann habe ich das gesagt und gesagt, passt auf, wenn es mich nicht gibt, dann gibt es jemand anderen. Und dann hat es gegeben, denn meine Akte fing mindestens damals an.
Und diese Akte wurde ja dann dicker
und dicker.
Als Kirchenmalerin kamen Sie ein bisschen raus aus dieser Funktionärsblase, in der Sie ja gelebt haben, waren dann auf dem Lande unterwegs in Dörfern und haben begriffen, es geht nicht allen so gut, wie es mir vergleichsweise geht. Und dann war schon der Wunsch der noch überzeugten Kommunistin, ich will dieser Partei sagen, Leute, ihr müsst was ändern.
Genau, genau. Ich habe in meiner Naivität geglaubt, die Partei weiß nicht, was los ist auf dem Land. Und ich muss das als treue, wahre, ehrliche Kommunistin muss das ansprechen. Und habe dann erst an die Zeitung geschrieben, an die Lokale. Und dann wurde ich auch beschuldigt, dass ich jemand verleugne, also die Ärzte da im Ort und so. Aber auch die Tatsache, dass ich eine Demonstration organisieren wollte in der Stadt, wo wir gelebt haben, in Arad. Natürlich ist es zu der Demonstration nicht gekommen, denn die Leute, die ich angesprochen habe, die meine früheren Klassenkameraden und Freunde waren, ich weiß nicht, wer von ihnen, aber die haben schon gesorgt, dass das frühzeitig bekannt wird und nicht möglich ist.
Aber die Securitate hat sie trotz dieser nicht stattgefundenen Demonstration in die Mangel genommen.
Ja, und zwar mehrere Monate täglich. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Sie haben mich natürlich, weil alles, was ich tat, es gab ja auch, wie gesagt, eine Akte. Und in dieser Akte standen dann schon Sachen, die ich in der Schule gesagt habe. Und die entweder nicht konform waren oder unbeliebt waren. Und ich hatte eine Korrespondenz mit dem Ausland. Ich hatte Freunde in Deutschland, in Italien, in England und so weiter, die ich nie gesehen habe, aber mit denen ich in Brief
Austausch war. Und das war auch schon verdächtig.
Ja, total, total. Und wenn es noch Anfang der 70er sowas von der Partei toleriert wurde, weil man zeigen wollte, wie offen man ist in dieser Gesellschaft, später in den Mitte der 70er war das nicht nur nicht mehr erwünscht, sondern dann verfolgt. Verfolgt und es gab sogar, also die Securitate hat jemand beauftragt, einen jungen Mann, der auch Gymnasiast war, um mir zu schreiben, vielleicht war das gar kein Gymnasiast, es war ein Offizier, weiß ich nicht, aber ich bekam Briefe von einem Gleichaltrigen, der mir schrieb aus einer ganz anderen Stadt, aus Rumänien, natürlich politischen Austausch, also wir tauschen uns politisch aus und ich sagte alles, was ich zu sagen hatte. Und das alles war dann in meiner Akte,
sagt Carmen Francesca Banchu. Relativ bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, 1991, haben Sie Rumänien verlassen, sind nach Berlin gekommen. Zog es Sie eher nach Berlin? Schob es Sie oder war das der Kollege Zufall, der Sie nach Berlin gebracht hat?
Also ich hatte mit Berlin und Deutschland keine emotionale Bindung so. Ja, was ich mir wünschte, war, nach Paris zu gehen. Paris war die Stadt meiner Träume. Ich dachte immer, ich war ja in den letzten Jahren hatte ich ja Publikationsverbot. 5 Jahre hatte ich Publikationsverbot. Ich hatte 2 Preise in Deutschland bekommen. Das war, also man machte mich schuldig, dass ich meine Texte nicht der Zensur vorgelegt habe. Deswegen konnte man mich angreifen. Diese Preise und der Gedanke, nach Paris zu gehen, das hat mir immer geholfen, diese Zeit durchzustehen. Ich dachte immer, wie schwer auch immer, ich habe 2 Preise in Deutschland und ich werde schon nach Paris gehen. Und nach der Revolution bekam ich eine Einladung als Stipendiatin des Künstlerprogramms des DAD in Berlin für ein Jahr.
Und ich dachte, als Sie kamen, dachten Sie auch, es wäre für ein Jahr?
Ja. Absolut.
Und dann sind Sie hängen geblieben.
Oh, nach 3-4 Monaten war mir klar, dass Berlin die Stadt im Kommen, im Werden ist, dass da alles brodelt und entsteht und faszinierend ist. Und dann dachte ich, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Also da kann noch Paris warten auf mich.
Wie haben Sie in den Jahren, als Sie Publikationsverbot hatten, ab 1985, glaube genau. ich, in Rumänien, bis 1991, Sie konnten ja dann auch in Rumänien wieder publizieren, nach dem Fall des Ceausescu-Regimes. Wie haben Sie sich da ernährt, schlicht und ergreifend, als Kirchenmacher? Oh.
Also, wir wohnten in Bukarest. Wir hatten eine Art von Zuzugsgenehmigung bekommen für kurze Zeit, bevor ich Publikationsverbot hatte. Weil in Rumänien brauchte man für die größere Städte eine Zuzugsgenehmigung. Man konnte nicht einfach so umziehen und irgendwo wohnen. Und wir hatten also keinen Bukarest-Identity-Pass oder so, ja. Und wir haben realisiert, dass wir eine Chance haben, nur wenn wir diesem Druck entkommen wollen. Also der Druck der Securitate, 3 Kinder, da muss doch die mal in die Knie gezwungen werden. Und da haben wir uns in der Peripherie ein Haus gekauft, aber wir konnten es nicht offiziell kaufen, weil wir keine Rechte hatten. Also jemand hatte es für uns gekauft. Wir durften dann dort als unsere eigene Mieter wohnen.
Aber wovon haben Sie sich ernährt?
Aus dem Garten. Wir hatten einen Garten.
Also Sie hatten kein Einkommen dann? Sie haben nicht in dieser publikationsfreien Nein. Zeit beispielsweise wieder als Kirchenmalerin gearbeitet?
Ich durfte ja gar nicht Geld verdienen. Natürlich habe ich immer wieder irgendwie Geld verdient, indem ich, was habe ich alles gemacht? Erstens haben wir uns eine Ziege besorgt, ja, in Bukarest. Das muss man sich vorstellen. Das war ein Albtraum, aber wir hatten Milch und Käse. Dann habe ich gelernt zu weben und wir sind in den Dörfern gegangen und haben Wolle gekauft, Wolle gesponnen. Ich konnte das alles nicht. Ich habe alles gelernt. Gesponnen, gefärbt, gewebt, genäht. Ich bin ein Antitalent beim Nähen, aber ich habe Kleidung genäht. und beim Laden der Künstler verkauft, aber natürlich nicht unter meinem Namen, das ging nicht. Mein Verlag gab mir die Möglichkeit, Gutachten zu schreiben, aber auch nicht unter meinem Namen. Ich habe Englischunterricht gegeben an Kindern.
Und dann also 1991 der Weg nach Berlin. Keine Republikflucht.
Nein, da nicht, ich wollte das nicht.
Eher eine Vaterflucht, so heißt ja auch eine der drei stark autobiografisch geprägten Romane von Ihnen. Und Sie kamen mit Ihren Kindern nach Berlin.
Nicht gleich, erst bin ich allein gekommen.
Okay, und die Kinder blieben wo?
Also, erstens will ich nur sagen, keine Flucht. Ich wollte niemandem diese Genugtuung geben, dass ich fliehe. Aber sobald ich gehen konnte und sich diese Möglichkeit geboten hat und ich als freier Mensch gehen konnte, bin ich gegangen. Ich bin alleine gekommen, weil erstens war ich erschöpft. Ich bin total kaputt hier angekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Zusammenbruch gehabt. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder Mensch wurde, sozusagen. Ja. Das war ein Aspekt, dass ich erschöpft war, aber ich wusste auch, wenn ich was machen soll hier, also aus diesem Jahr, weil damals dachte ich, es ist ja nur ein Jahr, dann kann das nicht sein mit drei Kinder, das wird nichts. Ich hatte keine Kraft. Ich war nicht fähig, jetzt hier alleine mit drei Kindern zu sein und zu schreiben. Und dann habe ich die Kinder verteilt nach dem Muster meiner Urgroßmutter, die damals 1905 nach Wien gegangen ist. Und meine jüngste Tochter ist dann sehr früh gekommen und die anderen zwei, die waren bei Verwandten. Und es war aber nicht der einzige Grund. Der andere Grund war, weil ich wusste, damals dachte ich, ich komme zurück nach einem Jahr, wollte ich ihnen auch nicht die Schule vermasern. Und in Rumänien gibt es ja diese 3 Monate Sommerferien und dann dachte ich, die kommen Mitte Juni, bleiben bis Mitte September und im Dezember bin ich ja schon zurück.
Dinge haben sich anders gekommen. Und sind die nun heute Berliner?
Absolut.
Nichts Rumänisches mehr? Vater lebt doch wahrscheinlich noch.
Mein Vater ist 2011
Ihr gestorben. Vater, also von den Kindern.
Der Vater, nein, er lebt auch nicht mehr. Seit 99 lebt er nicht mehr.
Am Montag, Carmen Francesca Banchu, ist das neue Buch von Ihnen erschienen. Es heißt Ilsebill salzt nach. Es ist kein Zufall, unterstelle ich, dass der Titel sehr nah ist an einem sehr berühmten Satz. Der ist 2007 sogar zum schönsten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur gekrönt worden. Stammt aus Günter Grass' Roman Der Butt und da heißt es Ilsebill salzte, kleines E hinten drin, nach. Ihr Buch hat eine Geschichte und Sie sollten sie mit uns teilen.
Ja, also dieses Buch war gar nicht geplant. Das ist einfach entstanden, nicht nur dank eines Stipendiums, sondern ich bin mir sicher, Grass hat da mitgewirkt. Also ich hatte mich beworben für ein Stipendium mit einem Projekt und ich habe das Stipendium bekommen für 2021. Und dann saß ich da in Wewelsfleth.
Müssen Sie dazu kurz sagen, Wewelsfleth ist ein Ort, an dem Günter Grass selber ein Jahrzehnt in den 70er Jahren
15 Jahre
gelebt hat. Er hatte da ein vom Abriss bedrohtes altes Haus gekauft.
Und gerettet.
Also, dann eine Stiftung draus gemacht, genau. Die heute Stipendien an Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt. Und da saßen Sie also in seiner Küche oder in seinem Arbeitszimmer oder wie auch
ich
immer.
Ich war in seiner Küche, in seinem Arbeitszimmer, aber ich war dann an einem Sonntagmorgen, der 14. März, das werde ich nie vergessen. Am 1. März bin ich da gekommen und am 14. März war ich alleine. Meine Kollegen waren nicht da. Wir waren 3 Stipendiaten. Ich machte mir Frühstück und ich hatte das Gefühl, jemand ist im Raum. Und dieses Gefühl war so stark und ich hatte das Gefühl, er ist in meinem Rücken. Dann war das so stark, dass ich anfing, mit ihm zu sprechen. Und das wiederholte sich ein paar Mal Und dann war mir dann irgendwann bewusst, ich sitze an seinem Schreibtisch und da hat er ja den Butt geschrieben. Da hat er durch dieses Fenster gesehen, hat die Gräber, weil vom Fenster konnte man direkt auf dem Friedhof schauen. Und vielleicht kam ihm die Idee für den Butt, also den Butt so zu schreiben von diesem Platz, wo er gesessen hat und auf dem Friedhof und auf die Toten geschaut hat. Und das hat mich einfach so beeinflusst, so berührt, ja, dass ich gedacht habe, ach, du bist da. Und fing an, wirklich dieses Gespräch oder dieses Monolog, aber wo ich das Gefühl hatte, er antwortet mir durch seine Präsenz oder durch die Bücher, die mir entgegenkamen.
Es ist ein Briefroman geworden, heißt auch im Untertitel so. Und es ist ja keineswegs so, dass Sie da Briefe an eine Ikone schreiben. Sie setzen sich ja durchaus auch mit dem guten Günther sehr kritisch auseinander. Beispielsweise um dessen Weigerung, etwas offensiver mit seiner Vergangenheit als Jugendlicher in der Waffen-SS umzugehen.
Ja, natürlich. Ich habe ihn nicht als Ikone betrachtet. Ich war ja auch keine Grass-Anhimmlerin oder wie soll man sagen?
Verehrerin, ja.
Verehrerin. Natürlich habe ich etwas gelesen, aber nicht sehr viel. Also die Blechtrommel und den Butt, da habe ich da gelesen. Ich hatte schon, ganz so ist es nicht, ich hatte schon den Butt mir durchgelesen, aber nicht wirklich, wirklich. Und plötzlich begriff ich also diese Wichtigkeit. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ich die Fähigkeit habe oder die Unfähigkeit habe, jemanden hundertprozentig also zu idealisieren. Sondern ich glaube, ich habe diese Fähigkeit, die meine Mutter total nervte, immer aus mehreren Perspektiven Dinge zu betrachten und immer noch in Frage stellen. Das ist irgendwie für mich essentiell, dass ich alles auch in Frage stelle, ohne dass ich skeptisch bin. Aber ich weiß, die Dinge sind nicht nur weiß oder schwarz oder so oder groß oder klein, sondern die Perspektive, der Blick, der zählt so. Und so bin ich auch an Grass rangegangen. So viel es mir gelungen ist natürlich, denn ja, wir haben alle unsere Grenzen. Ne?
So, zum Schluss unseres Gesprächs, Carmen Francesca Banchu, müssen Sie uns noch verraten, woran Sie gerade arbeiten. Möglicherweise ja an dem Projekt, was Sie eigentlich seinerzeit verwirklichen wollten, wo Ihnen der gute Günther in die Quere gekommen ist.
Genau, ja, daran arbeite ich jetzt weiter. Und zwar, das ist ein Roman, der hat noch keinen Titel, weil also nichts, was ich bis jetzt mir ausgedacht habe, macht mich zufrieden. Es ist auch für mich ein kompliziertes Buch. Es ist eine Etappe, eine weitere Etappe in meiner Entwicklung als Autorin. Ich schreibe nicht mehr über Rumänien oder wenn über eine rumänische Familie, dann sind die Emigranten in New York. Aber das ist nur ein Strang des Buches.
Es geht also nicht mehr um die eigene Biografie in dem gleichen Maße wie in den anderen Büchern
zuvor? Nein, nein, nein. In diesem Roman ist mein Thema und meine Beschäftigung vergeben, verzeihen, versöhnen. Ja. Und ich erzähle es aus mehreren Perspektiven, also unterschiedliche Lebensschicksale. Aus der Perspektive Vergebung notwendig ist und verzeihen und vergeben und versöhnen. Und sicher wird wahrscheinlich auch etwas Ähnliches wie meine Perspektive kommen, weil da gibt's ja auch jede Menge, ja, zum Thema. Aber es geht auch um Versöhnung nicht nur auf persönlichen oder privaten Ebene der Figuren, sondern auch der Versuch über, ja, ich maße mir jetzt was an. Also ich weiß nicht, ob es mir gelingt, annähernd das mitzuteilen. Ich maße mir an zu sagen, oder ich fühle es, ich spüre es als Aufgabe, dass ich beitrage an Versöhnung zwischen Völkern.
Punkt. Vielen Dank, Carmen Francesca Banchu, für ein spannendes Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.